Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen Professor Dr. Martina Klärle. Sie ist Fan des Landlebens und beschäftigt sich seit vielen Jahren praktisch, aber auch wissenschaftlich mit diesem Thema. Zum Beispiel als Professorin für Landmanagement an der Frankfurt University of Applied Sciences. Mit ihr spreche ich unter anderem über erneuerbare Energien und über die Attraktivität des Lebens auf dem Land. Los geht's!
Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Professor Dr. Martina Klärle ist seit 2007 an der Frankfurt University of Applied Sciences Professorin für Landmanagement mit dem Forschungsschwerpunkt erneuerbare Energien und sie ist dort auch Mitglied des Direktoriums. Als solches war sie zum Beispiel maßgeblich für den Aufbau des Frankfurter Forschungsinstituts Architektur, Bauingenieurwesen und Geomatik verantwortlich. Im entsprechenden Fachbereich war sie Dekanin, Prodekanin und Studiengangsleiterin. Außerdem ist sie stellvertretende Direktorin des Center for Applied European Studies der Hochschule. Seit 2016 ist sie Geschäftsführerin der Hessischen Landgesellschaft MbH und darüber hinaus ist sie Trägerin des Deutschen Nachhaltigkeitspreises für Forschung, des Deutschen Nachhaltigkeitspreises für Bauen und viele andere Auszeichnungen. Dieses Jahr, also 2019, wird sie an die Frankfurt University zurückkehren, da sie zur Vizepräsidentin gewählt wurde für die Schwerpunkte Forschung, Weiterbildung und Transfer. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Frau Professor Dr. Klärle. Willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie mitmachen.
Gerne.
Sie sind Professorin für Landmanagement an der Frankfurt University of Applied Sciences. Und ja, es ist völlig klar, dass man Land nutzen kann, zum Beispiel landwirtschaftlich. Man kann es auch bebauen. Aber wie kann man es denn managen? Würden Sie mir zum Einstieg erläutern, was ich mir ja genau unter diesem Begriff des Landmanagements vorstellen kann?
Gerne. Vor allem in einem Land wie Deutschland, das sehr dicht besiedelt ist, Hessen auch sehr dicht besiedelt, da ist der Druck auf der Fläche sehr groß. Das heißt, es gibt sehr viel Ansprüche an das Land, die Landwirtschaft, der Naturschutz, die Infrastruktur, Straßen, Autobahnen, ICE-Trassen. Der Naturschutz insbesondere wird immer wichtiger und da ist die Konkurrenz auf der Fläche sehr groß und da muss einer da sein oder eine Institution da sein, die dafür sorgt, dass das gut untereinander aufgeteilt wird, dass es gerecht untereinander abgewogen wird. Dazu braucht es Gesetze, dazu braucht es Wissen, welche Fläche für welche Nutzung am besten geeignet ist und das machen die Landmanager.
Okay, das heißt, der Begriff Land in Landmanagement, der bezieht sich tatsächlich auch auf den ländlichen Raum und nicht etwa nur auf Land im Sinne von Fläche, die dann eben auch in städtischen Gebieten liegen könnte.
Zunächst mal bezieht sich das Wort Landmanagement generell auf jedes Land, auf jeden Grund und Boden. Mhm. Aber in der Nutzung, vor allem dann auch in der Wissenschaft und auch in den wissenschaftlichen Veröffentlichungen, wird dann das Wort Landmanagement sehr viel stärker auch für den ländlichen Raum benutzt, weil das offene Land, also das unbebaute Land, das ist natürlich im ländlichen Gebiet sehr viel mehr noch vorhanden wie im Stadtgebiet. Da spricht man dann eher von Stadt oder Stadtplanung oder Stadtmanagement. Im ländlichen Raum spricht man dann eher von dem Wort Landmanagement. Im Ursprung des Wortes bedeutet aber Landmanagement, das Land zu managen und egal, ob es jetzt bebaut ist oder ob es offen ist, ob Wald drauf ist, ob Wiesen, Äcker drauf sind oder ob es eine Retentionsfläche ist, die zum Beispiel für Überschwemmungsflächen dient. Alles ist Land und jedes Land hat zumindest in Deutschland, einen Nutzer und einen Eigentümer und das untereinander zu managen, gut zu sortieren, für Frieden auf dem Land zu sorgen, das ist das Landmanagement.
Und das sind wahrscheinlich dann auch genau die Themen und Aspekte, mit denen sich auch der Fachbereich Landmanagement an der Frankfurt University beschäftigt?
Ja, das Studienfach Landmanagement, das beschäftigt sich eben genau mit der Frage, welche Fläche ist für welche Nutzung ideal geeignet? Denn es ist ja das Ziel aller, nicht nur der Landespolitik, sondern eben auch der Wissenschaft und der Planungseinheiten in den Kommunen, in der Landesverwaltung, dass die Fläche ideal genutzt wird. Also dort, wo die beste Effizienz für die Landwirtschaft da ist, die beste Effizienz dann auch für die Bebauung da ist, dieser Nutzung soll es auch zugeführt werden. Und in Deutschland, in Hessen wird sehr akribisch geplant. Wir haben ein Baugesetzbuch, wir haben verschiedenste andere Gesetze, die berücksichtigt werden müssen, und deswegen braucht es ein Studienfach, braucht es Ausbildung, braucht es Qualifikationen, die gut damit umgehen können, die wissen, wie die Gesetze zu nutzen sind und dann eben auch der richtigen Nutzung zugeführt werden kann, damit eben auch zum Beispiel bei der Landwirtschaft an dieser Stelle die ideale Produktion möglich ist und in Bebauung eben auch die ideale Nutzung für die Wohnbebauung oder auch fürs Gewerbe möglich wird.
Das heißt also, Landmanagement ist nicht etwa ein eigenes Studium, sondern es ist ein Fach innerhalb verschiedener Studiengänge, die sich dann auf dieses Fach beziehen oder darauf zugreifen. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig. Es gibt verschiedenste Studiengänge, zum Beispiel der Studiengang der Geodäsie, der Studiengang der Geoinformation und Kommunaltechnik, der Studiengang der Stadtplanung, der Studiengang der Architektur, der Bauingenieurwesen. All die haben Fächer, die Landmanagement heißen. Es gibt einige Hochschulen, die sogar einen eigenen Studiengang haben für Landmanagement. In der Regel ist es aber ein Fach, ein Studienfach, eine Vertiefungsrichtung bei den Geodäten, bei den Bauingenieuren, bei den Architekten, die sich in diesem Bereich vertiefen möchten, die eben nicht nur oder nicht für die Bebauung zuständig sein wollen oder ihre Expertise aufbauen wollen, sondern mehr für das Organisieren, für die Nutzung des Landes. Also Land nicht im Sinne des Bundeslandes, sondern Land im Sinne von Grund und Boden.
Alles klar, das heißt, innerhalb dieser verschiedenen Studiengänge bieten Sie das Fach Landmanagement an, aber ich habe gelesen, dass Sie ja darüber hinaus auch noch andere Fächer lehren und gelehrt haben. Welche wären das denn zum Beispiel?
Innerhalb des Landmanagements gibt es schon verschiedene Fächer, wie zum Beispiel die Bodenordnung, also die Grundstücksaufteilung von bebaubarem Grund, oder die Flurbereinigung, das ist die Aufteilung, die bessere Aufteilung der landwirtschaftlichen Flächen mit dem Ziel, bessere landwirtschaftliche Rahmenbedingungen hinzubekommen. Das ist auch das Fach der klassischen Landschaftsplanung, die innerhalb des Landmanagements gelehrt werden kann. Und es sind weitere Fächer. Eines möchte ich ganz besonders erwähnen. Wir haben nicht nur nationale Studiengänge, sondern auch internationale Studiengänge. Einer unserer bekanntesten internationalen Studiengänge ist das Urban Agglomerations, also städtische Ballungsräume. Und innerhalb dieses Faches geht es eben auch um Stadt-Land-Beziehungen und den ländlichen Raum, der natürlich international sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Und diesen Studiengang kann man an der Frankfurt University auch studieren und darin hört man auch das Fach Landmanagement.
Das sind ja schon wahnsinnig viele und auch vielfältige Themengebiete, deswegen ist das sicherlich schwer zu beantworten, aber lässt sich sagen, welche konkreten Themenfelder innerhalb dieser Fächer, vor allem wenn Sie auch an Ihre eigenen Vorlesungen mal denken, Ihre Studierenden für gewöhnlich besonders spannend finden?
Ja, das sind natürlich immer die Themen, die der Lehrende, die Professorin selber besonders spannend findet. Und wenn man dann mit Begeisterung und Empathie und Engagement einfach vorträgt, dann kommt es in der Regel auch sehr gut bei den Studenten an. Und das sind bei mir innerhalb des Landmanagements das Thema erneuerbare Energien im Landmanagement. Und all die Themen, die damit zusammenhängen, wie zum Beispiel Klimaschutz, ein wichtiges Thema für die Zukunft. Und die Nutzung des Landes hängt natürlich sehr stark davon ab, wie viel schädliche Treibhausgase wir ausstoßen, wie viel CO2 wir ausstoßen. Und die Nutzung des Landes dahingehend zu optimieren, das interessiert die Studierenden genauso stark wie auch andere Themen. Eines interessiert die Studenten, obwohl in Frankfurt eben ein Ballungsraum ist, in Frankfurt Rhein-Main interessieren sich die Studenten doch immer sehr stark über die Stadt-Land-Beziehungen. Also welche Vorteile hat der ländliche Raum, welche Vorteile hat der städtische Raum? Und wir machen auch sehr gerne Exkursionen dann in den ländlichen Raum und die sind in der Regel gut besucht.
Dann sind das natürlich auch die Themen, über die ich gleich mit Ihnen gern noch sprechen würde, also die Stadt-Land-Beziehung und aber auch die erneuerbaren Energien. Wie wurde denn Ihr eigenes Interesse an diesen ganzen Themen unter der großen Überschrift Landmanagement geweckt?
Da muss ich ganz weit vorne anfangen. Ich selber bin, habe nicht nur Geodäsie studiert und Umweltwissenschaften studiert, sondern ich habe vor meinem Studium eine Ausbildung gemacht als Vermessungstechnikerin und dabei eben auch schon Landmanagementaufgaben erledigt. Und wie ich darauf gekommen bin, hat sich sehr leicht erschlossen oder erschließt sich sehr leicht. Ich habe eine Liebe zur Mathematik und eine Liebe zur Natur draußen, um unterwegs zu sein und Aufgaben zu lösen. Und so bin ich auf den Beruf des Vermessungstechnikers gekommen und anschließend dann Vermessungstechnik studiert und darin dann eben das Fach Landmanagement kennengelernt, lieben gelernt und darin dann auch später in der Praxis, heute in der Wissenschaft sehr viel damit zu tun gehabt und sehr intensiv darin gearbeitet. Das heißt, Landmanagement ist nichts anderes wie angewandte Mathematik, draußen in der Natur, draußen mit den Flächen umzugehen, die richtigen Dimensionen zu berechnen und dann auch natürlich die richtige Nutzung zu finden für jede Fläche. Und diese Leidenschaft zur Mathematik, zu Geografie und dann dieses in Zusammenhang zu bringen, dann mit den Menschen, die diese Fläche nutzen, das war die Grundlage für meine Berufswahl. Und das ist auch das, was die Studierenden dann interessiert.
Interessant zu hören, über wie viele Stationen Sie sich Ihrer heutigen Position einer Professur für Landmanagement angenähert haben. Also man kann nicht gerade sagen, dass Sie einen Masterplan hatten, genau in dieser Position mit genau diesen Themen so zu landen.
Nein, einen solchen Masterplan gab es nicht, sondern die Leidenschaft und die Begeisterung für dieses Thema, mit dem Land umzugehen, das bringt dann einen von Aufgabe zu Aufgabe und meistens fliegen einen dann die Jobs oder die Anstellungen oder die Aufgaben zu, wenn man für ein Thema mit Herzblut arbeitet.
Welche Fähigkeiten, die Sie in Ihrer Ausbildung und auch in Ihrem Studium gelernt haben, haben sich für Sie denn als besonders wichtig oder hilfreich erwiesen?
Ja, was extrem wichtig ist für die Aufgabe eines Landmanagers, ist ein Verhältnis zu Dimensionen zu haben. Also zu wissen, wie groß ist ein Hektar, zu wissen, wer braucht wie viel Land, welche Nutzung braucht wie viel Land. Ein Gefühl für Fläche, Dimensionen, Entfernungen zu haben, das ist natürlich sehr wichtig und das braucht man in der Ausbildung, im Studium tagtäglich. Auch Verhältnisse gut einschätzen zu können. So und so viel Hektar werden gebraucht, um diese Autobahn zu bauen oder die Breite einer Autobahntrasse muss so und so dimensioniert werden und dann auch umgehen zu können mit diesen großen Zahlen, mit diesen großen Flächenangaben, mit diesen großen Entfernungsangaben bis hin zu den ganz kleinen Zahlen, dann da ein gutes Verhältnis zu haben. Das sollte man mitbringen.
Lässt sich das trainieren oder hatten Sie das schon immer im Blut, dieses Gefühl für große Flächen?
Also das lässt sich natürlich trainieren und das muss man auch lernen, denn es ist einem ja nicht in die Wiege gelegt, dass man eben Quadratkilometer in Hektar und in Meter und Quadratzentimeter im Extremfall umrechnen kann. Das muss man trainieren, aber dieses Feeling dafür, damit etwas anfangen zu wollen, das ist eine gute Voraussetzung. Und dann natürlich das Weiterrechnen, die Trigonometrie, der Umgang mit Strecken und Linien und Flächen, diese Berechnungen durchführen zu können, das ist die Grundlage dann auch fürs Studium. Grundstücksgrößen berechnen zu können, Straßenneigungen ausrechnen zu können, Steigungen ausrechnen zu können und diese natürlich immer ins Verhältnis zur Nutzung setzen zu können. Zu wissen, aus einem Acker so 10 Hektar, 2 Hektar kommt so und so viel Getreide raus oder anderes Thema, aus einem Dach mit 100 Quadratmeter kommt so und so viel Solarenergie raus. Dieses Feeling zu haben, das ist sehr wichtig.
Sind Sie selbst eigentlich im ländlichen oder im städtischen Raum aufgewachsen?
Na, diese Frage beantworte ich sehr gern. Ich bin im ländlichen Raum aufgewachsen und lebe auch heute noch im ländlichen Raum und genieße das auch. Also in einem kleinen Dorf im Norden Baden-Württembergs, das, sagen wir mal, 40 Kilometer weg ist von der ersten Autobahnauffahrt, 35 Kilometer entfernt von der ICE-Trasse und weit ab von jedem Ballungsraum. Und dort in der Natur aufzuleben, aufzuwachsen, dort in Regionen aufzuwachsen, wo die Arbeitslosigkeit minimal ist, wo es gute Beschäftigungsverhältnisse gibt, gute Einnahmenquellen gibt und das dann bei guten Rahmenbedingungen nicht nur für mich, sondern dann auch für meine Kinder wiederum. Das ist toll. Ja, ich lebe sehr gerne im ländlichen Raum, bin dort gerne aufgewachsen und genieße das bis heute, dieses Landleben und all den Vorteilen, was es bringt.
Ja, der ländliche Raum, Sie haben gerade schon sehr flammt regelrecht einige Vorteile aufgezählt, wird ja oft auch reduziert auf Aspekte wie Landwirtschaft, durchaus auch Landschutz und Erholung. Aber ich glaube, man merkt schon, dass für Sie diese Vorstellung doch viel zu kurz greift, oder?
Das ist richtig. Also wir haben im ländlichen Raum haben wir beides. Wir haben die Natur, wir haben die saubere Luft, wir haben die Erholungsflächen, wir haben die Möglichkeiten, ganz einfach joggen zu gehen, in den Wald zu gehen, den Bach vor der Haustür zu genießen. Aber wir haben eben auch, nicht betrachtet in Kilometer, sondern betrachtet in Zeitangaben, im, sagen wir mal, im Umfeld von 15 Minuten, von einer Viertelstunde, eben auch alle Einkaufsmöglichkeiten. Wir haben auch die kulturellen Angebote anders in der Regel ausgeprägt. Und wir haben vor allem sehr viele Gewerbegebiete, Industriegebiete, die natürlich anders gestrickt sind. Es sind nicht so große Arbeitgeber, in der Regel Mittelständler, die da Arbeitsplätze anbieten, aber auch hier und dort Weltmarktführer, die sich auch im ländlichen Raum finden. Also wenn man nur in Nordhessen dran denkt, SMA zum Beispiel, ein Weltmarktführer für Wechselrichter in der Solarenergie, eben doch auch viele große Betriebe, die es im ländlichen Raum gibt. Aber der Arbeitsplatzangebot, das Wohnangebot ist dort kombiniert mit dem Angebot, eben auch Erholung und Natur vor der Haustür zu haben.
Beschreiben Sie einen Durchschnitt des Dorflebens oder ist das beinahe schon der Idealzustand, den Sie gerade beschrieben haben? Also in den Medien, da wird ja oft eher vom Dorfsterben berichtet als von blühenden Dorflandschaften.
Ja, nun, das ist leider so, dass in den Medien der ländliche Raum oftmals wie ein Patient dargestellt wird, als müsste man ihm helfen oder ihn gesund pflegen. So ist es nicht. Der ländliche Raum ist anders. Er hat andere Qualitäten und es braucht von der Politik natürlich gleich sichergestellte gleiche Lebensbedingungen. Und dazu gehört zum Beispiel die Anbindung ans Internet, Breitbandanbindung. Das ist unumgänglich und ganz wichtig und diese Infrastruktur muss hergestellt werden. Und wenn die hergestellt ist, genauso wie auch eine gute Erreichbarkeit mit den ÖPNV, dann hat man die gleichen Voraussetzungen für das Arbeiten, für die Bildung, für gewerbliche Einrichtungen wie im Ballungsraum.
Ein paar Veränderungen haben Sie gerade schon angedeutet. Was sind denn aus Ihrer Sicht wesentliche Veränderungen, denen der ländliche Raum in Deutschland unterliegt und welche Herausforderungen resultieren daraus auch?
Der ländliche Raum unterliegt ähnlichen Veränderungsdruck wie der Ballungsraum. In unseren Megatrends, die wir erkennen, die wir angehen müssen, das sind Herausforderungen des Klimawandels, Herausforderungen der Energiewende, das sind Herausforderungen der neuen, veränderten Arbeitswelten und natürlich der Digitalisierung. All diese Megatrends, die wir haben, die spürt man im ländlichen Raum ähnlich groß. Man hat allerdings mehr Herausforderungen, die Infrastruktur dorthin zu bringen, weil natürlich die Kilometerzahl, um eine Breitbandanbindung herzustellen, im ländlichen Raum größer ist und deswegen auch teurer. Und diese Voraussetzungen, diese Veränderungen, die findet man im ländlichen Raum genauso groß, hier und dort auch noch größer, weil eben die Infrastruktur teurer herzustellen ist, weil es mehr Kilometer sind, die gebaut werden müssen.
Und dann wahrscheinlich auch so Angebote wie Ärzteversorgung, könnte ich mir vorstellen. Man hört ja zumindest oft vom Ärztemangel auf dem ländlichen Raum.
Ja, es ist so, dass, ich würde mal anders antworten, der Mangel zum Beispiel an dem Tante-Emma-Laden wird immer kritisiert. Tante-Emma-Läden gibt es schon lange nicht mehr. Die gibt es weder in der Siedlung, wie man es früher in den städtischen Siedlungen hatte, noch gibt es das im Dorf. Die Art, wie man heute einkauft im ländlichen Raum, wie auch im Ballungsraum, ist eine andere geworden. Also die Internet-Einkäufe sind sowohl im ländlichen Raum Stadtraum wie auch im Ballungsraum gleichermaßen gestiegen. Die Art der Versorgung, was jetzt zum Beispiel mit der ärztlichen Versorgung betrifft, da ist es so, dass man natürlich pro Kopf einen Arzt hat, also pro so und so viel 1000 Einwohner einen Arzt hat. Und das verteilt sich im ländlichen Raum einfach auf eine größere Fläche. Und deswegen ist es richtig, dass der Weg zum Arzt oftmals nicht mit 500 Meter oder mit 1000 Meter verbunden ist, sondern eben auch 5-8 Kilometer sind und der Weg zum Experten, zu einem also Spezialisten in der Versorgung oftmals noch weiter ist von den Kilometerzahlen her. Wichtig ist, dass es die gibt und dass man dort schnell hinkommt. Und die, sagen wir mal, die veränderten Rahmenbedingungen, die wir gerade angesprochen haben, die bringen natürlich auch mehr Chancen. Also dass dann eben auch so noch fremd, wie das klingen mag, eben über Videobehandlungen sehr viel mehr Nähe zum Arzt erreicht werden kann, wenn das eben in der Zukunft in jedem Haushalt zur Verfügung steht.
Auf welche Weise versucht das Landmanagement auf Veränderungen wie die gerade beschriebenen Antworten zu finden? Sind das überhaupt relevante Dimensionen für dieses Thema des Landmanagements oder geht es beim Landmanagement dann doch auch eher um die Nutzung von Landflächen?
Nein, das Landmanagement hat natürlich andere Herausforderungen heute, wie das noch vor 10, 20 Jahren war. Also zum Beispiel haben wir gerade ein Projekt zur Entwicklung von Plus-Energiesiedlungen, die Herausforderung der Energiewende zusammenbringt mit der Herausforderung der Ausweisung neuer Baugebiete. Und das kann man ja nur noch zusammen beantworten. Und das Landmanagement muss dann es möglich machen, unter den vorhandenen Gesetzen die Nutzung so anzubieten, dass sie jetzt in diesem Fall für Plus-Energiesiedlungen geeignet ist. Konkreter Fall, konkretes Beispiel. Dann müssen Leitungsrechte zwischen den einzelnen Grundstücken da sein, dass eben die Versorgung mit Nahwärme nicht nur über einen großen Anbieter möglich ist, sondern zwischen den Eigentümern der einzelnen Grundstücke untereinander möglich ist. Oder einen zweiten Fall, dass wenn wir umstellen auf die Elektromobilität, dann muss auch das Landmanagement in der Planung bei der Ausweisung des Baurechtes schon dafür sorgen, dass es auch Flächen für Carsharing-Plätze gibt und dass es Ladeinfrastruktur gibt. All diese Herausforderungen, die das Landmanagement aufgrund der neuen Rahmenbedingungen, der notwendigen Rahmenbedingungen, Energiewende, Klimawandel erfüllen muss, die muss man erreichen, die muss man nicht nur planerisch hinbekommen, sondern auch als Gesetzgeber muss das Land, der Bund das anbieten. Und wenn es das nicht erfüllt, dann sollen die Experten, wir als Landmanager auch Vorschläge geben, wie sich Gesetze wie zum Beispiel die Hessische Bauordnung oder das Baugesetzbuch dann ändern können, damit die neuen Herausforderungen auch greifen und damit die neuen Herausforderungen auch zu Papier kommen und dann nach der Planung dann auch in die Realität überführt werden können.
Diese Tätigkeiten, die Sie gerade beschrieben haben, wie zum Beispiel die Festlegung von Bauland, wer ist dafür verantwortlich? Welche Institutionen agieren da? Oder auch anders gefragt, wo, bei welchen Arten von Institutionen und Unternehmen kann man als Landmanager oder Landmanagerin arbeiten?
Als Landmanager kann man in verschiedensten Bereichen arbeiten. An der Frankfurt University bilden wir unsere Studierenden insbesondere dafür aus, dass sie für die Bauämter in kleineren Kommunen alles mitbringen. Denn kleinere Kommunen, die haben nicht extra ein Straßenbauamt, ein Friedhofsamt, ein Grünamt, ein Bauamt, sondern da ist alles in einer oder manchmal auch in zwei, drei einzelnen Personen zusammengebracht. Und dafür sind unsere Absolventen genau richtig geeignet. Aber nicht nur bei kleineren Kommunen oder bei großen Kommunen, sondern auch bei Netzversorgern, bei Energieversorgern, bei Straßenbauämtern, bei Umweltämtern und natürlich bis hin zu den Ministerien, wo solche Fachleute gebraucht werden, die sich mit dem Landmanagement optimal auskennen und dann auch helfen, die Gesetze zum Beispiel weiterzuentwickeln oder der Politik dann innerhalb eines Ministeriums helfen und unterstützen können für die richtigen Entscheidungen des Landes.
Bei alledem helfen Sie mit als Professorin für Landmanagement, eben diese Fähigkeiten zu vermitteln. Momentan sind Sie ja aber noch in einer anderen Rolle aktiv. Sie sind an das Hessische Wirtschaftsministerium entsendet und mit der Geschäftsführung der Hessischen Landgesellschaft betraut. Sozusagen auch dort als Landmanagerin, als Patin des ländlichen Raumes, wie es in einem Artikel geschrieben stand. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie diesen Job machen?
Ja, das ist ein besonderer Weg. Häufig ist es so, dass Professoren, wenn sie mal an der Hochschule sind, dann auch für immer und ewig bis zur Pensionierung an der Hochschule bleiben. Ich habe einen anderen Weg gewählt, denn ich finde es sehr wichtig, dass Professoren auch draußen in der realen Welt, würde ich mal sagen, zeigen, was sie können und dann auch das Theoretische in der Praxis umsetzen. Die Hessische Landgesellschaft ist die Landmanagerin des Landes Hessens. Dort werden alle landeseigenen Grundstücke, die nicht bebaut sind, einer neuen Nutzung zugeführt oder der richtigen Nutzung weiter zugeführt, die sie schon haben. Und es sind Tausende von Grundstücke, aber Tausende von Hektar, die richtig genutzt werden müssen. Und die Hessische Landgesellschaft versucht, die Konflikte, die es bei der Landnutzung gibt, zu lösen und sie dann für die Kommunen, für das Ministerium, für die nachgeordneten Stellen richtig zu sortieren und dann auch der richtigen Nutzung beizubringen. Und dann ist es ja klar, dass wenn man eine Professur für Landmanagement hat und weiß, wie es geht, und man dann auch noch etwas betriebswirtschaftliches Können und Menschenkenntnis hat und Führungskompetenz hat. Ich war vorher Dekanin des Fachbereiches Architektur, Bauingenieurwissen, Geomatik. Dann war das für mich naheliegend, dass man sich einer solchen Herausforderung auch stellen kann. Und das Land Hessen hat sehr viele Zukunftsaufgaben im Moment. Nicht nur eben Straßen bauen und Siedlungen bauen, sondern die Fläche auch zu nutzen für den Klimaschutz und für die Energiewende. Und da habe ich mich besonders gereizt gefühlt, diese Aufgabe dann anzunehmen und für das Land Hessen die Landmanagerin mit dem gesamten Haus, mit den 150 Mitarbeitern für das Land Hessen zu sein. Und für mich passt es sehr gut zusammen, Theorie und Praxis zusammen zu leben. Und deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht, dann als Geschäftsführerin der Hessischen Landgesellschaft mein Wissen aus der Wissenschaft und Praxis dort auch für das Land Hessen einzusetzen.
Und genau das machen Sie ja in diversen Projekten oder haben das zumindest auch schon seit vielen Jahren getan, gerade im Bereich der erneuerbaren Energien. Ein paar dieser Projekte würde ich gerne auch ansprechen, weil die wirklich interessant sind. Eins nennt sich zum Beispiel Hof 8.
Ja, das ist eigentlich kein Projekt im Sinne eines Forschungsprojektes, Auftragprojektes oder Projekt einer Institution, sondern das ist mein ganz persönliches Lebenswerk, denn man sollte als Professorin nicht nur lehren, was gut ist, sondern wenn man die Möglichkeit hat, es auch tun. Und so war ich vor der Aufgabe gestanden, ein neues Gebäude zu errichten und dann war mir klar, das muss ich dann so tun, wie ich es in der Vorlesung auch immer lehre, nämlich den ländlichen Raum zu stärken, die erneuerbaren Energien zu stärken, die Elektromobilität zu stärken und die Nutzung innerhalb eines kleinen Dorfes so zu planen und umzusetzen, dass dort Arbeitsplätze entstehen und eine gute Architektur entsteht. Und so habe ich mit meinem Mann zusammen einen alten Bauernhof, 200 Jahre alten Bauernhof gekauft und den zu einem Plus-Energiehof umgebaut, in dem dann mehr als doppelt so viel Energie produziert wird, wie es in diesem Hof braucht. Der Hof besteht aus einem Planungsbüro, einer Hebammenpraxis und zwei barrierefreien Wohnungen. Und all die zusammen werden mit der erneuerbaren Energien versorgt, die in diesem Hof produziert werden. Das ist gelungen. Das hat wirklich gut geklappt, war allerdings ein gewisses Risiko, weil Experten aus der Energieanlagenbauwirtschaft haben mir eher davon abgeraten, das ohne Rückfallebene zu tun. Wir haben keine Ölheizung, keine Gasheizung eingebaut, sondern nur mit dem Grundwasser, nur mit der Solarenergie und mit dem kleinen Windrad versorgt sich dieser Hof mit den insgesamt 700 Quadratmeter Nutzfläche, beheizter Nutzfläche, komplett selbst.
Was hat Ihnen die Zuversicht vermittelt, trotz der Skepsis der Experten darauf zu vertrauen oder daran zu glauben, dass das klappt, diese Plus-Energie-Bauweise umsetzen zu können?
Ja, man war ja mal im Physikunterricht und dann lernt man, wie die Dimensionen zueinander stehen, wie man produzieren kann erneuerbaren Energien, wie viel Flächen man dafür hat in den Hof, und dann haben wir das hochgerechnet und klar war, das muss reichen. Also das ist rechnerisch von Anfang an gut belegt worden. Also konnte ich gut ausrechnen und dann habe ich das einfach gemacht, weil die Zahlen, das Wissen dazu war da, die Technik dazu ist bekannt. Was häufig Menschen abhält, so etwas zu tun, ist, weil sie es noch nirgends anders gesehen haben. Ich hatte das auch noch nirgends anders gesehen, einen alten historischen Bauernhof zu einem modernen Plus-Energiehof umzubauen. Aber wenn man das Wissen dazu hat, die Berechnung dazu durchführen kann und man daran nicht zweifelt und auch sich nicht abbringen lässt, dann gelingt das. Und es hat dann auch funktioniert. Wir haben nach einem Jahr Bauphase einen Hof präsentieren können, ein Projekt präsentieren können, das über 100% mehr produziert, wie es selbst braucht. Und zwar nicht nur Strom, das ist ja einfach, sondern auch die Wärmeproduktion und auch den Strom für die Mobilität, für in diesem Fall 5 Elektroautos. Und es ist noch ordentlich viel übrig, sodass die Nachbarn auch noch etwas davon haben können. Und was das Nutzungskonzept betrifft, es ist ein Arbeitsplatz inzwischen für 20 Mitarbeiter, insgesamt etwa 40 Köpfe. Und das in einem kleinen Dorf mit 700 Einwohnern. Das hat gut funktioniert und da bin ich dann auch stolz drauf, dass ich beweisen konnte, dass nicht nur das, was ich in der Lehre allgemein berichte, richtig ist, sondern dass ich das auch umsetzen kann in der Praxis.
Heißt das, Sie nehmen die Lage dort nur als Standortvorteil wahr oder ist es nicht zum Teil trotzdem schwierig, unter 700 Bewohnern und natürlich gibt's links und rechts nochmal weitere Dörfer, qualifizierte Mitarbeiter zu finden mit exakt den Kompetenzen und auch Eigenschaften, die Sie für Ihr Unternehmen suchen?
Die Gewinnung von Fachkräften im ländlichen Raum hat andere Herausforderungen wie die Gewinnung von Fachkräften im Ballungsraum. Da im ländlichen Raum in der Regel nur die arbeiten, die auch aus dieser Region kommen, werben wir dort ganz anders. Wir werben bei der direkten, in der direkten Umgebung. Wir fragen nach Experten, die auf dem Markt zur Verfügung sind, arbeiten sehr viel mit Praktikanten, um die, sag mal, örtlichen Experten oder Fachkräfte anzuwerben, dass wir die direkt nach dem Studium aus den Ballungszentren wieder zurückholen können, um dort dann den örtlichen Fachkräften örtlichen Arbeitsplatz anzubieten. Und das funktioniert, ist aufwendiger. Also wir können nicht einfach eine Anzeige schalten und dann bekommen wir die Fachkräfte, sondern wir müssen da schon eher indirekt werben und mehr so ein virales Marketing für unsere Fachkräfte betreiben. Wir als Mitarbeiter, oder die Mitarbeiter dort, werben selbst ihre Kollegen ein und jeder ist darauf verpicht, ordentliche Kollegen zu finden, die dann auch hier bleiben und nicht nur es als Sprungbrett benutzen für ein Jahr oder zwei Jahre.
Das dachte ich mir auch, dass zwar das Netzwerken etwas mühsamer ist, aber dann wahrscheinlich die Fluktuation tendenziell deutlich geringer und die Bindung viel höher.
Ja, die Fluktuation geht gegen null. Es sind alle Mitarbeiter, die da sind, arbeiten gerne hier. Es sind natürlich nach 10, 15 Jahren will auch jemand mal was anderes sehen. Das ist normal. Aber ansonsten haben wir dort eine Mitarbeiterbeständigkeit, die deutlich über dem Landes- und dem Bundesdurchschnitt liegt.
Und Sie haben ja für dieses gesamte Projekt unter anderem auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen und auch den Europäischen Solarpreis erhalten. Wie war das für Sie?
Ja, das hat mich dann natürlich besonders gefreut, dass am Anfang hatte ich sehr viel Kritik bekommen, auch von den Technikern, die gesagt haben, das kann man nicht durchhalten, das funktioniert nicht im ländlichen Raum, plus Energie, tolles Nutzungskonzept umzusetzen, Arbeitsplätze anzubieten und dann noch ein tolles Design und eine gute Architektur hinzulegen. Das kann nicht zusammen funktionieren und dann macht es natürlich Freude, wenn es einen Preis nach dem anderen gibt. Es sind insgesamt jetzt 14. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis hat mir besonders gut gefallen in der Rubrik Architektur und Bauen. Wenn man dann das Greenpeace-Gebäude in Hamburg und das Urban in Berlin auf Platz 2 und 3 verweisen kann, dann erfüllt einem das natürlich gewaltig mit Stolz.
Was waren die größten Kritikpunkte oder Skepsispunkte von diesen Experten, die auch nach eingehender Prüfung immer noch nicht an das Projekt geglaubt haben?
Zunächst war eine Kritik da, dass es nicht gelingt, allein mit erneuerbaren Energien, Grundwasser in diesem Fall und Solar hauptsächlich, diesen Hof durchgängig, auch im Winter, auch bei 10, 15 Grad Kälte versorgen zu können. Wir haben jetzt das fünfte Jahr hinter uns und wir haben da eben auch Senioren drin, die ihr Haus, ihre Wohnung gerne mit 37 Grad haben. Und jetzt im fünften Jahr wissen wir, dass es alles funktioniert und dass wir da niemals einen Ausfall bisher hatten. Und die Kritik war eher dahingehend, es funktioniert nicht alleinig, man braucht noch eine Öl- oder Gasheizung als Ersatz. Und das hat geklappt, dass wir bewiesen haben, die Technik heutzutage ist so gut, dass man das nicht braucht als Ersatz. Die andere Kritik, die es gab, war vor allem, finden wir die Arbeitskräfte, funktioniert mitten in einem alten, bäuerlich geprägten Dorf, alt im Sinne von sehr viel, also sehr hohes Alter, funktioniert dort ein solcher Wirtschaftsbetrieb? Und auch das hat gut funktioniert. Die Nachbarn identifizieren sich damit und das gelingt in einem Dorf sehr viel besser wie in einer Stadt, wo mehr, sagen wir mal, Anonymität da ist. Da ist jeder stolz auf diesen einen Betrieb, der da mitten im Ort inzwischen der größte Arbeitgeber ist.
Inwiefern kann man diese Diskussion mit den Skeptikern, insbesondere auch zur energiepolitischen oder Politik ist es in dem Fall ja noch nicht, aber zum energetischen Konzept, inwiefern kann man diese Diskussion auch als Modell für die Diskussion verstehen und interpretieren, die wir in ganz Deutschland führen, wenn es um die Energiewende geht?
Ja, wenn es um die Energiewende geht, dann ist dieser Hof ein gutes Beispiel dafür, dass jedes Areal, auch wenn es im Bestand ist und auch wenn es historisch ist und wenn man auch auf vieles achten muss bei diesem Gebäude, dass es sich eignet als Kraftwerk. Also es ist nicht notwendig, dass man irgendwo Energie produziert und es hierher bringt zu dem jeweiligen Verbraucher, sondern im direkten Umfeld, sagen wir mal im Umkreis von mehreren hundert Metern oder einem Kilometer, gibt es genügend Gebäude, die auch als Kraftwerk dienen können. Die Fassaden, die Dächer, die engen Ecken zwischen den einzelnen Häusern, die einen gewissen Windzug haben, das hochstehende Grundwasser, das man für die Grundwasserwärmepumpe nutzen kann. So gibt es so viele Möglichkeiten, immer wieder andere Möglichkeiten, aber an jedem Ort gibt es eine passende Möglichkeit, mit erneuerbaren Energien die Stromproduktion hinzubekommen und die Wärmeproduktion hinzubekommen. Und wenn dieses Praxisbeispiel auf alle Gebäude umgesetzt werden könnten, städtischer Raum und Ballungsraum, dann würde das nicht nur die Energiewende leicht machen, sondern dann würden wir sehr, sehr viel mehr Energie haben, wie wir selbst in Deutschland brauchen. Also wir können sogar noch weit mehr wie die 100% Deckung hinkommen. Wir können mit unserem Gebäudebestand ein Kraftwerk für ganz Europa sein.
Was sind nach Ihrem Dafürhalten die größten Hindernisse auf dem Weg dorthin, das tatsächlich zu erreichen?
Es braucht sehr viel Detailplanung, vor allem der Gebäudebestand. Wir haben ja deutschlandweit, hessenweit etwa 1% Sanierung. Und die größte Herausforderung ist, dass natürlich jedes Gebäude, das zu einem Kraftwerk werden will, saniert werden muss. Und wenn wir im Moment nur 1% pro Jahr haben oder 1,5% pro Jahr, dann ist das zu wenig, um dann im Jahr 2050 komplett auf erneuerbare Energien umzustellen. Deswegen müssen wir mehr sanieren. Und mit jeder Sanierung muss auch mitgedacht werden, dass eine Energieproduktion in diesem Gebäude stattfindet. In der Fassade, auf dem Dach, im Boden, innerhalb des Gebäudes und die Wärmerückgewinnung auch stattfindet. Und das ist die größte Schwierigkeit, dass wir mehr Gebäude in die Sanierung bringen.
Und das bedarf dann sicherlich auch politischer Maßnahmen, das noch zielgerichteter auf den Weg zu bringen.
Ja, auf jeden Fall. Das braucht klare Vorgaben für die Gebäude und die Quartiersentwicklung. Was ich anrege immer in der Politik auch, ist, dass wir haben zwar die Energieeinspeiseverordnung, die ENEF, die bezieht sich auf Gebäude. Das ist gut, das funktioniert. Aber was uns noch fehlt, ist das Gleiche fürs Quartier. Wir müssen auch Vorgaben machen in der Politik, dass ein Quartier in der Summe plus sein muss. Und dann wird auch ein Druck aufgebaut für ein Quartier und nicht nur für ein einzelnes Gebäude. Und das ist unumgänglich, wenn wir die Energiewende hinbekommen wollen.
Ein Teil der Energiewende ist natürlich die Solarenergie, ein Teil von vielen. Und mit diesem Thema haben Sie sich natürlich auch ausgiebig beschäftigt.
Ja.
Unter anderem in Ihrem Projekt Sun Area. Damit haben Sie ja deutschlandweit und auch darüber hinaus gewisse Maßstäbe gesetzt. Was hat es denn mit diesem Projekt auf sich?
Ja, das Forschungsprojekt Sun Area ist mein erstes Forschungsprojekt gewesen. Ich hatte damals eine Professur in Osnabrück und hatte damals mehrere Anläufe getätigt, dafür Forschungsgelder zu bekommen. Ich habe früher als Studentin immer im Weinberg gearbeitet und habe da gesehen, wie viel Sonne da ankommt, selbst in den Wintermonaten. Und als Geodätin, wie ich als Landmanagerin, weiß man natürlich, die Flächenformen zu berechnen, die Ausrichtung zur Sonne zu berechnen, die Verschattung zu berechnen. Und dann war meine Idee, ich will jetzt alles automatisiert darstellen. Das heißt, ich habe ein Geländemodell, ein dreidimensionales Geländemodell. Und mit diesem Modell, computergestützt, wollte ich ausrechnen, wie die Neigung, die Ausrichtung, die Verschattung eines jeden einzelnen Quadratmeters ist. Und das war der Forschungsantrag, die Forschungsidee, ein vollautomatisiertes System zu entwickeln, das mit den 3D-Daten, die ohnehin schon da sind, für jeden Quadratmeter, für jedes einzelne Dach ausrechnen kann, wie viel Solarenergie ist auf diesem Quadratmeter produzierbar. Dafür habe ich den Forschungsantrag gestellt.
Und das
dreimal wurde er mir abgelehnt.
Wollte ich gerade sagen, die Geschichte, bis dieser Forschungsantrag dann wirklich bewilligt wurde, das war ja wirklich eine Geschichte, ja, der Zähigkeit und des Durchhaltevermögens. Ist Ihnen ja nicht gerade in den Schoß gefallen, das Projekt.
Das ist mir überhaupt nicht in den Schoß gefallen. Und ich sage allen anderen Kollegen, Professoren, haltet durch, wenn ihr eine gute Forschungsidee habt und die Zeit ist noch nicht reif dafür, dann immer wieder und immer wieder beantragen. Vielleicht mal eine andere Überschrift wählen, aber der Inhalt muss gleich bleiben. Eine gute Idee findet irgendwann mal ihr Zeitfenster dann auch durchstarten zu können. Bei mir war es dann so, im Jahre 2006 habe ich dann dieses Forschungsprojekt bewilligt bekommen und habe dann über 2 Jahre das System entwickelt, automatisiert und dann für ganze Städte angewandt. Die Stadt Osnabrück war die erste und das Land Hessen, inzwischen war ich dann in Frankfurt an der Frankfurt University, damals noch Fachhochschule Frankfurt, und da durfte ich dann das Solarkataster für das ganze Land Hessen berechnen. Und es ist schön, wenn man ins Wirtschaftsministerium geht, ins Landeshaus, dann gibt es eine Vitrine. Und in dieser Vitrine ist das Solarkataster ausgestellt, das im letzten Jahr den E-Government-Preis bekommen hat. Und das erfüllt einen dann als Forscherin mit Stolz, wenn man dreimal ein Projekt abgelehnt bekommt und dann es doch durchgeht. Und dann ist inzwischen für viele, viele tausend Gemeinden umgesetzt werden konnte. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Südamerika, in Chile hatten wir da ein Projekt, in der Nähe von London hatten wir ein Projekt, in Australien hatten wir ein Projekt und in Singapur eine Partnerschaft, wo das auch umgesetzt wurde. Das ist dann toll. Und man muss durchhalten und das ist schön, wenn man dann später damit belohnt wird, dass es eben sehr stark angenommen wird, nicht nur bei Kunden oder bei Behörden, sondern wenn verschiedenste Wirtschaftsunternehmen daraus ein Wirtschaftsmodell machen, ein Geschäftsmodell entwickeln. Inzwischen gibt es sicherlich 20, 25 Firmen am Markt, die diese Solarkataster berechnen.
Und es hat dann wahrscheinlich auch die Vorlage gebildet für eines ihrer weiteren Projekte, nämlich Wind Area, also nicht Sun Area, sondern Wind Area. Welchen Mangel haben Sie denn versucht, damit zu beheben?
Ja, diese Solarenergie, Sun Air, liefert ja Antworten, wo kann ich Solaranlagen am besten nutzen? Die Solarenergie ist damit abgedeckt gewesen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass kleine Windkraftanlagen in der Öffentlichkeit als sehr unwirtschaftlich gelten. Nun weiß ich eben auch aus den Berechnungen und aus der Physik, dass Kleinwindkraftanlagen durchaus wirtschaftlich sein können, aber eben nur dann, wenn man den richtigen Standort findet. Und ich bin genauso vorgegangen wie im Solarkataster mit den 3D-Daten, mit dem Geländedaten, bebaut und unbebaut, haben wir in einem quasi Windkanal, aber einen virtuellen Windkanal berechnet, an welcher Stelle diese Windstärken extrem hoch sind, also diese Windschnellen, diese Windgeschwindigkeiten, die entstehen beim sogenannten Venturi-Effekt. Das heißt, man hat eine Verengung des Kanals. Das kann draußen in der Wirklichkeit zwei Häuser sein, die ganz nah beieinander stehen, oder eine Böschung, die nah an ein Gebäude kommt. Und an dieser Stelle wird dann der Wind, der in diese Enge reingeht, verdichtet und führt dann zu einer Beschleunigung des Windes und dann eben auch zu einer hohen Windgeschwindigkeit an dieser einen Stelle. Und die zu berechnen, das war mein Ziel, die Stellen herauszufinden, die dann später, wenn man dort eine Kleinwindkraftanlage platziert, dann zu wirtschaftlichen Ergebnissen führen. Kleinwindkraftanlagen sind Windkraftanlagen, die sind so 10 Zentimeter groß bis 10 Meter. Dazwischen gibt's alles. Und bei der Windgeschwindigkeit ist es noch viel wichtiger, den richtigen Standard zu finden im Vergleich zur Solarenergie. Die Windenergie, die aus einer Windkraftanlage wirtschaftet werden kann, steigt mit der dritten Potenz zur Windgeschwindigkeit. Das bedeutet, habe ich einen Standort mit doppelt so viel Windgeschwindigkeit, dann habe ich 8-mal so viel Energie. Finde ich einen Standort mit 3-mal so viel Windgeschwindigkeit, dann habe ich 27-mal so viel Energie. Und dann die Stellen zu finden für Kleinwindkraftanlagen, die dort eine hohe Windgeschwindigkeit haben, bringen dann eben ein Vielfaches an Energie. Bei der Solarenergie ist es so, doppelt so viel Sonne, doppelt so viel Energie. Bei der Windenergie doppelt so viel Sonne, doppelt so viel Wind, 8-mal so viel Strom. Und das war mein Ziel, das Forschungsprojekt des Windeia. Das ist ein noch jüngeres Forschungsprojekt und da warte ich noch auf den Durchbruch, den es bei Sunaya gegeben hat, dass man dann über ganze Regionen diese Windgeschwindigkeiten bodennah zwischen den Gebäuden, an den Gebäuden sich ausrechnen lassen möchte.
Worin besteht Ihre Motivation, neben Ihrer Aufgabe als Professorin, neben Ihrem eigenen Unternehmen, immer wieder auch solch umfangreiche und auch langfristige Forschungsprojekte anzugehen?
Ja, das liegt in der Natur eines Forschers, dass man immer etwas herausfinden möchte. Und man weiß ja aus der Wissenschaft, wie viel geht. Und es dann umsetzen zu können in die Praxis, das macht unheimlich viel Freude, dann Lösungen der Wirtschaft anbieten zu können, wenn die Grundlagen dazu bekannt sind, sie dann anzuwenden, also in anwendungsorientierter Forschung, dann für die Gesellschaft eine Lösung anzubieten. Und die Motivation liegt bei mir darin, ich möchte für mich und meine Kinder, ich möchte für meine Generation und die folgende Generation nachhaltig sein. Das heißt, wirklich eine bessere Welt zurücklassen, wie die ich vorgefunden habe. Und da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Ich als Landmanager, als Geodät, habe einige Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten möchte ich nutzen, die Welt ein Stückchen besser zu machen für den Klimaschutz, für die Energiewende und für viele andere Dinge der Nachhaltigkeit. Und es macht Spaß, herauszufinden, wie es geht.
Ja, und vor allem haben Sie eben auch die tolle Gelegenheit, die Ideen wirklich zu untermauern, zu verbinden mit wirtschaftlichen Beweisen und wirtschaftlichen Argumenten, denen man dann wahrscheinlich kaum widersprechen kann. Denn wie Sie mehrfach betont haben, Sie können auch ganz gut rechnen.
Genau, also das sollte man können, als Landmanager ganz gut rechnen zu können. Und man braucht da natürlich auch ein Standing, ein Durchhaltevermögen. Denn ein Forschungsprojekt, das abgeschlossen ist, braucht noch etwa 2, 3, 4, 5 Jahre, bis es am Markt wirklich ankommt. Und auch in dieser Zeit, wenn man eigentlich als Wissenschaftler schon alles fertig entwickelt hat, muss man veröffentlichen, muss darüber referieren, Vorträge halten und immer wieder in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Politik diese Lösung anbieten. Auch das gehört zur Wissenschaft dazu, zur angewandten Wissenschaft. Und auch daran habe ich Freude, dann zu sehen, wie so der ein oder andere die Augen öffnet und sagt, das ist ja die Lösung für mich. Und da gebe ich allen anderen Forschern und allen anderen Wissenschaftlern auch immer wieder den Ratschlag, standhaft zu bleiben, dran zu bleiben, wenn ein Antrag abgelehnt wurde, ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal diesen Antrag zu stellen. Und es gibt noch so viele mehr Herausforderungen, die auf gute Lösungen warten. Und jeder, ob Landmanager, Architekt, Bauingenieur, hat die Möglichkeit, etwas besser zu machen.
Ich finde, dieser Appell, der klingt regelrecht nach einem wunderbaren Schlusswort.
Yeah.
Ich würde aber gern zum Abschluss mit Ihrem Einverständnis natürlich noch zu den Halbsätzen kommen. Ja. Das ist eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge. Das heißt einfach nur, ich gebe einen Halbsatz vor und wir schauen, was Ihnen dazu in den Sinn kommt, ob Ihnen dazu etwas in den Sinn kommt. Das kann ganz knapp sein oder auch ausführlicher, wie Sie jeweils mögen.
Da bin ich gespannt.
Die erste Frage, die haben Sie eigentlich schon an mehreren Stellen wunderbar beantwortet, aber ich gebe sie trotzdem nochmal mit rein. Am Thema Landmanagement insgesamt begeistert mich,
dass ich als Landmanagerin für jeden Nutzer die richtige Fläche finde. Egal, ob es ein Landwirt ist, ein Bürgermeister, der ein Baugebiet sucht, ein Minister, der eine Straße bauen möchte oder eine ICE-Trasse bauen möchte, oder für die Natur und für den Naturschutz und für den Umweltschutz die passenden Kompensationsflächen zu finden. Als Landmanager gelingt es, jede Fläche optimal nutzen zu können.
Zu meinen Vorbildern im Landmanagement oder auch in einem thematisch verwandten Bereich gehört?
Ein Vorbild, das ich habe, ist der Klimaforscher Mucci Platif. Denn er ist derjenige, der deutlich macht, warum es wichtig ist, die Flächen richtig zu nutzen, damit wir möglichst wenig CO2 ausstoßen und die Flächen so nutzen, dass uns der Klimaschutz gelingt.
Wie schafft er es aus Ihrer Wahrnehmung heraus, das besonders überzeugend deutlich zu machen?
Indem er klare Aussagen bringt, die Wissenschaft nutzt, den Klimawandel einfach zu erklären und auch einfach zu erklären, was getan werden muss, in welcher Menge, zu welcher Zeit, damit der Klimawandel aufgehalten werden kann.
Also auch hier wirklich angewandte Wissenschaft im besten Sinne, nach meinem Verständnis.
Ja, er ist mehr der Grundlagenwissenschaftler und ich verstehe mich als angewandter Wissenschaftler, der dann die Sache auf die Fläche bringt.
Die Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences ist für mich
immer ein Genuss, denn der Umgang mit jungen Menschen, die Ideen aufnehmen, die neue Ideen entwickeln und die ganz am Anfang ihrer Karriere sind, das ist Freude pur zu sehen, was aus den jungen Menschen wird und die vorzubereiten für das Arbeitsleben, ihnen die Augen zu öffnen und ihnen ein Bewusstsein für dieses Thema des Landmanagements zu geben, das macht Freude.
Fällt Ihnen da zufällig spontan ein Beispiel ein für eine Situation, wo diese Freude besonders ausgeprägt war? Vielleicht, weil ein Projekt besonders gut gelaufen ist oder weil eine Karriere besonders gut gestartet ist nach dem Studium?
Ja, ein Beispiel möchte ich erwähnen. Ich unterrichte auch im internationalen Studiengang Urban Agglomerations und dort gibt es ein Fach, in dem ich Landmanagement und Umweltthemen lerne. Die Studenten kommen aus der ganzen Welt. Ein Student zum Beispiel kam aus Dubai. Seine Eltern waren in der Ölbranche tätig und ich hatte so ein Bewusstsein, Energiewende muss sein. Ich muss jetzt alle mal aufklären. Ich weiß ja, dass das so funktioniert und bin etwas platt in diese Vorlesung rein und habe alle davon aufgeklärt, berechnet, wie lange das Öl noch reicht, wie viel Solarenergie man braucht, um das ein oder andere zu kompensieren. Und am Ende der zweiten Vorlesung kommt dieser Student zu mir und sagt mir, Frau Klärle, warum sind Sie denn gegen meine Familie, gegen meinen Vater? Und ich war ganz perplex und dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe doch gar nichts gegen seine Familie genannt. Deutlich wurde mir, man muss erst ein Bewusstsein dafür schaffen, für die Bedrohung, die der Klimawandel für alle bringt. Und habe dann nochmal ganz von vorne aufgeklärt und habe berichtet, wo wir heute stehen, wo wir in 50 Jahren stehen, wo wir in 100 Jahren stehen, wenn wir weitermachen. Und am Ende des Studiums, und das war das besonders Schöne, kam dieser Student zu mir und hat gesagt, vielen Dank, Frau Klärle, Sie haben mir die Augen geöffnet und mein Vater in Dubai hat sich jetzt auch schon damit beschäftigt und ist in die Planung der ersten Solarplantage gegangen.
Ja. Ja, toll. Das ist doch wirklich ein schönes Feedback.
Ja, das Gleiche passiert aber auch im Kleinen, wenn Studierende verstehen, wie wertvoll Grund und Boden ist und wie, dass man Fläche nicht einfach nur versiegeln kann, dass wir im Moment in Hessen 5 Hektar pro Tag versiegeln und dieses Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig es ist, dass wir an der Flächenversiegelung etwas tun und dass wir pro Tag nicht mehr 5 Hektar haben in Hessen, sondern vielleicht nur noch 1 Hektar oder 0,5 Hektar. Und dieses Bewusstsein, das schaffe ich jedes Mal wieder bei den Studenten, das zu entwickeln und überhaupt, dass der Student erkennt, was passiert, wenn man im Landmanagement nicht darauf achtet, den Boden offen zu halten und für die Landwirtschaft und für den Naturschutz möglichst viele Flächen zu haben, für den Wasserschutz, für die Biodiversität. Das ist schön, die Augen aufgehen zu sehen der Studenten, wenn sie das begriffen haben.
Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
auf ihr Herz zu hören und immer zu schauen, was gut ist für die Gesellschaft, für den Menschen, den Studenten und für alle anderen und nachhaltig zu sein.
Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendetwas zu arbeiten, was auch immer, was ich spannend finde oder was ich wichtig finde, dann würde ich
virtuelle Kraftwerke aufbauen, damit uns die Digitalisierung auch hilft bei der Energiewende und damit Vorbild für die ganze Welt zu sein in Deutschland, in Hessen.
Virtuelle Kraftwerke, wie kann ich mir das vorstellen?
Virtuelle Kraftwerke sind Kraftwerke, die nicht physisch vorhanden sind, sondern eine Vernetzung von ganz vielen kleinen Kraftwerken. Ein Beispiel. Es gibt ganz viele Solaranlagen, es gibt viele Windkraftanlagen, es gibt viele Wasserkraftanlagen, es gibt viele Biogasanlagen. Es gibt auf der anderen Seite sehr viele Nutzer. Und die Energie im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu haben, über die Netze, die wir haben oder noch bauen werden, die so miteinander zu verknüpfen, dass jeder von jedem weiß, der Nutzer und der Produzent, also die Solaranlage, wann Energie bereitgestellt werden muss. Denn wie oft haben wir den Fall, dass die Sonne scheint und die Wolke kommt da hinten und man weiß, in 5 Minuten ist dieses Haus beschattet. Der Deutsche Wetterdienst, der hat all diese Daten in einem sehr hoch aufgelösten Netz. Für alle Informationen, nicht nur Regen, nicht nur Wolken und Besonnung, Wind, alle Informationen sind vorhanden, um dann ausrechnen zu können, zu welcher Zeit hat welcher Produzent wie viel Energie für das Netz. Und wir wissen auch über das Nutzerverhalten der Bürger und der Industrie und des Handwerks, wann etwa wie viel Energie gebraucht wird. Und das so intelligent miteinander zu verknüpfen, dass der Nutzer automatisiert oder auch selbst entscheiden kann, wie viel Energie er wann von welchem Produzenten abziehen kann und nutzen kann. Das ist eine Herkulesaufgabe und die muss entwickelt werden. Es gibt Ansätze, aber da braucht man viel Zeit und viel Geld. Und wenn ich jetzt sehr viel Geld bekommen würde, dann würde ich mir jetzt 50 Mitarbeiter, Programmierer und Entwickler zusammenholen und würde das für Deutschland oder zunächst mal erst für Hessen entwickeln.
Wirklich spannend. Damit haben Sie auch meine nächste und letzte Frage eigentlich schon so gut wie beantwortet. Ich stelle sie aber trotzdem. Vielleicht gibt es ja noch ein zusätzliches Thema. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder im Landmanagement.
In der künstlichen Intelligenz. Flächen so zu verteilen, dass sie automatisiert beim richtigen Nutzer landen und nicht erst über eine 10 oder 20 Jahre dauernde Flurbereinigung, sondern sehr schnell und automatisiert dem richtigen Nutzer zugeführt werden. Jede Fläche dem richtigen, passenden Nutzer on demand.
Also auch hier wieder Landwirte oder auch Industrie oder privater Wohnbau, all diese Nutzungsarten stellen sich
da vor. Ja, alle Nutzungsarten, insbesondere aber die offene Nutzung, also die Fläche, die wir nicht bebaut haben in Hessen, sind zu 80% nicht vom Eigentümer genutzt. Das heißt, wir haben eine hohe Fluktuation auf der Nutzung. Landwirtschaft, aber auch der Naturschutz und ständig ändernde Nutzungen auf der einzelnen Fläche. Und deswegen braucht es kein Eigentumstausch, um es einer neuen Nutzung zuzuführen, sondern das kann sehr viel automatisierter laufen. Und die Digitalisierung, die ist ja sowohl in der Landwirtschaft wie auch in der im Naturschutz schon ganz weit, aber eben noch nicht vernetzt.
Spannend. Also man merkt schon, Ihnen werden die Themen auch in den nächsten Jahren keinesfalls ausgehen.
Da bin ich mir ganz sicher und ich freue mich auch drauf, immer neue Ideen zu bekommen oder dass mich Ideen anspringen und um dann eben für die Nachhaltigkeit im Landmanagement eine richtige Vorbereitung zu treffen, sowohl für die Politik wie auch für die Wirtschaft oder natürlich für die Grundstückseigentümer als solches.
Dabei wünsche ich Ihnen weiterhin viel Freude und auch weiterhin viel Erfolg. Und ich bedanke mich herzlich für das interessante Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Ich habe auch zu danken. Vielen Dank.
Hessen schafft Wissen, der Podcast.